Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo, Test, auch nochmal Test, ob Sie mich verstehen können. Können Sie mich alle hören? Ist das in Ordnung so von der Akustik oder muss ich das Mikro noch näher an den Mund nehmen? Vielleicht besser? Ist es so besser? Ja? Ja, ich möchte gerne unsere Autorin vorstellen vom Arara Verlag in Karlsruhe, Frau Dr. Carola Lambelet. Sie hat einen sehr spannenden Roman geschrieben, aus dem sie gleich lesen wird. Und ich werde Ihnen auch gar nichts darüber verraten, weil sie das selber tun wird, indem sie liest. Ich möchte Ihnen nur sagen, wir sind ein kleiner Verlag aus Karlsruhe im Süden Deutschlands. Meine Kollegin und ich, die leider nicht hier sein kann, weil sie an unserem Stand ist, in C103, wo wir Sie auch nachher gerne noch begrüßen würden. Frau Lambelet wird auch noch dort sein. Meine Kollegin ist die brasilianische Hälfte des Verlags. Wir sind ein deutsch-brasilianischer Verlag, der den Dialog zwischen dem deutschsprachigen Raum und Brasilien vertiefen möchte. Unser Ziel ist es, junge, unbekannte Autoren, deutschsprachige Autoren hier in Leipzig kennenzulernen und sie dann später nicht nur zu verlegen hier in Deutschland, sondern auch ins Portugiesische zu übersetzen und in Brasilien zu verlegen. Und umgekehrt sind wir immer auf der Suche nach interessanten brasilianischen Autoren, jungen, unbekannten Autoren, die Dinge zu sagen haben, die vielleicht hier für die Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum interessant sein könnten. Wenn Sie mehr über uns wissen möchten, dann haben wir draußen Flyer liegen. Können Sie uns gerne schreiben oder auf unsere Internetseite gehen. Wir verschicken alle unsere Bücher versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Freuen uns aber auch, Ihnen für Fragen und anderes zur Verfügung zu stehen. Ja, wir haben eine halbe Stunde Zeit und ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren, mit mir reden. Wie gesagt, die Autorin wird gleich lesen, Frau Lambelet. Draußen können Sie nachher auch Exemplare Ihres Romans erstehen. Der Roman ist in 2 Covern erschienen, einem Sondercover für die Leipziger Buchmesse von einem Jungdesigner und ein das Wunschcover der Autorin. Wir hoffen, Ihnen gefallen beide oder vielleicht eins besser als das andere. Sie können nachher auf jeden Fall draußen das Buch kaufen und Frau Lambelet sitzt dann auch da und signiert den Roman. Und wer dort keine Zeit hat, weil er noch woanders hin möchte, kann auch gerne zu uns an den Stand in C103 kommen, wo Frau Lambelet heute noch sein wird und gerne auch für Fragen und Gespräche zur Verfügung steht. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal sehr viel Spaß bei der Lesung mit Frau Lambelet. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die freundlichen Worte. Ich freue mich außerordentlich, Sie heute an diesem wunderbaren Ort des Buches begrüßen zu können, zu meiner ersten Lesung hier in Leipzig. Oi, tudo bem, wie man in Brasilien Freunde begrüßt. Bevor ich einige Passagen aus meinem ersten Roman vorlese, möchte ich ein paar Worte zu meiner Person sagen. Ich bin von Haus aus Ärztin, genauer gesagt Gynäkologin, und bin im Jahr 2000 meinem Ehemann nach Brasilien gefolgt, berufsbedingt. Und wir hatten das schon immer vor, im Studium so einige Jahre ins Ausland zu gehen, aber dass es dann ein portugiesischsprachiges Land sein würde, dessen Sprache wir nicht kannten, hatten wir nicht so vorgesehen. Im Endeffekt konnte uns jedoch nichts Besseres passieren. Eine Reise ins Ungewisse machen auch meine Protagonisten im Roman. Danach ist nichts mehr wie zuvor. Alles in ihrem Leben hat sich geändert. Und mit dem ersten Hauptdarsteller möchte ich Sie jetzt bekannt machen und Sie bitten, sich gedanklich vielleicht vorzustellen, dass Sie im lärmenden Treiben Lissabons zu Beginn des 16. Jahrhunderts stehen. Und zwar ist es genau der 9. März des Jahres 1500. Und Sie befinden sich am Ufer des Flusses Tejo, kurz vor seiner Mündung in den Atlantik, sehen vor sich eine Flotte stolzer weißer Segelschiffe. Lassen Sie uns hören, was einer der Kapitäne, Gaspar de Lemos, zu sagen hat. Vor uns liegen die Weiten des Atlantischen Ozeans, dessen ruhige Oberfläche uns in scheinbarer Sicherheit wiegen soll. Ich jedoch kenne die Gefahren dieser tückischen Gewässer, die aufbrausend wie ein Dämon und lieblich wie die träge dahinfließenden Fluten des Duros in meiner Heimat Viseo sein können. Am heutigen Tag sind wir in Belén aufgebrochen. Selbst Don Manuel, unser allerheiligster König und sein Hofstaat waren zugegen, um die Flotte zu verabschieden. Strahlend schön glänzen die perlenbesetzten Gewänder der Damen, die uns von den Hafenmauern zum Abschied zuwinkten. Die 13 stolzen Karavellen mit den weißen Segeln, die das Kreuz Christi zeigen, müssen einen imposanten Eindruck bei den Zurückgebliebenen hinterlassen haben. Doch schon nach wenigen Stunden verblasste das letzte Bild, das wir von der Mündung des Tejos und der portugiesischen Küste in unseren Herzen behalten sollten. Und nun, an diesem ersten Abend auf See, während der wolkenfreie Himmel über mir einen Blick auf ein wunderbares Sternenzelt erlaubt, denke ich an das, was da kommen mag. Bartolomeo Diaz hat uns alle gewarnt. Nur wer sich absolut sicher sei, solle sich den Unbilden des Meeres aussetzen. Diaz muss es wissen. Schließlich hat er bereits vor Jahren die Südspitze des afrikanischen Kontinents umfahren und so den von uns angestrebten Seeweg zu den Gewürzmärkten Indiens gefunden. Welch ein Glück, dass er einer der Kapitäne ist, die jetzt dem Oberbefehlshaber Pedro Alvarez Cabral unterstehen. Ich befehlige nur eine kleine dreimastige Karavelle, die als Versorgungsschiff für die größeren und schwereren Naus dient. Auch ist mein Name nicht so bedeutend wie der der anderen Kapitäne, die der Capitão Mor um sich schart. Neben Diaz und seinem Bruder Diogo reist auch Nicolau Coelho mit, der Vasco da Gama auf seiner Fahrt nach Indien begleitet hat. Wie erinnere ich mich an den triumphalen Empfang, den man dessen mit exotischen Waren vollbeladenen Schiffen im vergangenen Jahr in Lissabon bereitet hat. Trotz meines vorgerückten Alters ist es auch mein innigster Wunsch, durch diese vor mir liegende Reise zu Ehren zu gelangen und den Wohlstand unseres allerheiligsten Königs Don Manuel zu mehren. Möge Gott mit uns sein. Diesen Kapitän gab es tatsächlich. Er war Mitglied der Flotte, die später Brasilien entdeckte. Und aufmerksam auf ihn wurde ich durch meine Ersterwerbung in Brasilien, ein kleines, mittlerweile sehr lädiertes Büchlein. Denn im ersten halben Jahr hatten mein Mann und ich noch keinen Sprachkurs und konnten die Sprache nicht. Und dann ging ich an einen Buchhandel und kaufte mir ein Buch über Entdecker, Abenteurer, Schiffbrüchige und habe es dann Wort für Wort am Strand übersetzt, vom Portugiesischen ins Deutsche. Und das hat mich so interessiert, denn es war ein wahnsinniger Zufall, dass Brasilien überhaupt durch die Portugiesen entdeckt wurde. Doch nun zurück in die Moderne, zur Haupthandlung meines Buches. Julia, eine junge deutsche Ärztin, kommt nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1994 ziemlich unbedarft nach Brasilien. Und zwar für sie ziemlich unangenehmen und günstigen Zeitpunkt. Sie möchte den letzten Wunsch der verstorbenen brasilianischen Mutter erfüllen. 8. Februar 1994. Selbst der Geruch, den das Desinfektionsmittel der Waschräume durch die geöffneten Türen hinaus in die Halle trug, war ihr fremd. Obwohl sie nur wenige Meter brasilianischen Bodens betreten hatte und sich nach ihrer morgendlichen Landung erst in der langen Schlange der Passabfertigung befand, kam ihr diese Reise falsch vor. Wie hatte sie sich nur auf diese verrückte Idee einlassen können? Gab es zu Hause in Deutschland und in ihrem baldigen neuen Heim in der Schweiz nicht genug zu tun? Warum hatte sie bloß zugestimmt, das Vermächtnis ihrer Mutter zu erfüllen? Ihr Blick wanderte über die endlosen Reihen der Fluggäste, die in der fensterlosen, glattwandigen Halle geordnet hintereinander standen. Auch Julia konnte nun zwischen den Absperrbändern einen Schritt nach vorne rutschen, wobei sie den Koffer mit den Fußspitzen anschob. Geschäftsreisen oder Urlauber ging es ihr durch den Kopf? Menschen aus aller Herren Länder schienen hier in dieser Warteschlange aufgereiht zu sein. Neben ihr kreischten kleine, hellbraune Kinder, die von ihren meist dunkleren Müttern in den Armen gehalten und beruhigt wurden. Nach Europa verheiratete Brasilianerinnen, die über die Wintermonate heim zu ihren Verwandten fliegen, vermutete Julia. Ein bitteres Gefühl stieg in ihr hoch. Warum war ihre Mutter nie mit ihr zurückgekehrt? Warum hatte sie nie über ihre Familie in Brasilien gesprochen? Plötzlich fühlte sich die Nylontasche, die sie als Handgepäck mitführte, schwer an. Instinktiv tastete sie nach der kleinen Ausbuchtung in der Seite, wie sie es schon so oft während des zurückliegenden Fluges getan hatte. Julia atmete erleichtert auf, als sie das runde Gefäß unter den Fingerkuppen spürte. Es war noch da. Natürlich befand sich die Urne noch an Ort und Stelle. Was dachte sie sich nur? Wer würde die Asche einer Verstorbenen freiwillig an sich nehmen? Julia schluckte. Nur noch ein graumelierter Herr im Zweireiher, der sich augenscheinlich auf Geschäftsreise befand, war vor ihr. Dann käme sie selbst an die Reihe. Auf einmal schwitzte sie trotz der unablässig laufenden Klimaanlage, die den Flughafen in eine stark unterkühlte Zone verwandelte. Wie viele Ausreden hatte sie sich seit ihrem Aufbruch in Zürich einfallen lassen? Doch keine war ihr auch nur irgendwie glaubhaft erschienen. Was sollte sie tun, falls man ihr verwehren würde, die Urne ins Land zu bringen? »Buon dia, Signora«, rief nun der dicke Mulatte hinter dem verglasten Schalter. Er winkte ihr zu, sodass sie sich eilends in Bewegung setzte. Die murrenden Stimmen hinter ihrem Rücken überhörte sie. «Non temo so dia intero para vosse», beklagte er sich mit Blick auf die hinter ihr wartende Schlange. Trotz des Vorwurfs, dass er nicht den ganzen Tag Zeit habe, wurde Julia warm ums Herz, als sie die altvertraute Sprache hörte, die einzig und allein ihre Mutter Anna mit ihr gesprochen hatte. Wie viele Jahre hatte sie die weichen brasilianischen Laute nicht mehr vernommen? Sie wunderte sich selbst, als ihr die Antwort auf Portugiesisch zügig über die Lippen kam, nachdem sie dem Beamten ihren Reisepass vorwies. Er zeigte sich überrascht, dass es ein deutscher und kein brasilianischer Pass war, wünschte ihr dann aber, ohne nachzuhaken, einen schönen Aufenthalt in der Heimat. »Heimat«, wiederholte Julia leise, während sie ihr Gepäck auf einem der Wagen in Richtung Zollkontrolle schob. »Ich war noch nie hier. Mein Zuhause ist Deutschland«, dachte sie trotzig. Im Grunde wusste sie rein gar nichts über ihre Herkunft. Ihre Mutter hatte so gut wie nicht darüber sprechen wollen und ihr Vater berichtete nur von den wenigen Monaten, die er in den 60er Jahren für eine deutsche Firma in Brasilien verbrachte, wo er dann auch ihre Mutter kennenlernte und heiratete. In den Erzählungen der Eltern wurde das Thema Brasilien so gut wie ausgeklammert. Als Kind hatte Julia zunächst noch nachgefragt, dies dann aber, als sie nur ausweichende Antworten erhielt, aufgegeben. Zu ihrer Überraschung winkte sie der Zollbeamte einfach durch. Wahrscheinlich wurden sein Kollege und er viel zu sehr von einer Großfamilie in Anspruch genommen, die einige elektronische Geräte zu verzollen hatte. Julia atmete kaum hörbar auf. Ohne Probleme hatte sie die Urne durch die Kontrolle gebracht. Morgen würde sie die Asche an der von ihrer Mutter genannten Stelle im Wasser des Atlantischen Ozeans verstreuen, sich daraufhin noch einige Tage am Strand entspannen und in 5 Tagen ihren gebuchten Rückflug antreten. Die Menschenmassen in der Empfangshalle des Flughafens Galeão erschlugen sie förmlich, als sie durch die Schiebetür trat. Überall hetzten Reisende herum, Kinder schrien und Taxifahrer mit großen Schildern drängten sich an sie heran, um laut zu fragen, ob sie den auf den Kartons geschriebenen Namen trage. Hinter einer Säule blieb sie stehen, um sich zu orientieren. Sie sah den schlanken jungen Frauen nach, die auf unvergleichliche Art das Becken wiegten, während sie auf ihren hochhackigen Sandaletten durch die Halle schritten und sich ihrer Wirkung auf die ihnen nachblickenden Männer gewiss waren. So ähnlich hatte ihre Mutter Anna ausgesehen. Mit dunklem, fast schwarzem Haar, das sie früher fast immer offen, dann aber zu einem strengen Knoten zusammengesteckt trug. Sie war eine grazile südamerikanische Schönheit gewesen, wie die jungen Frauen, die soeben vorbeigingen. Julia dagegen glich ganz ihrem Vater und fühlte sich mit ihrem blonden Haar und den blauen Augen sehr deutsch. Pequena Alemá, kleine Deutsche, nannte ihr Vater sie immer liebevoll. Handelte sich daraufhin jedoch einen vorwurfsvollen Blick der Mutter ein, was Julia nie verstand. Worin war all die Bitterkeit im Wesen ihrer Mutter begründet? An der Seite ihres Mannes hatte sie doch ein gutes Leben geführt. Nachdem sie den Anwalt ihrer Mutter darüber informiert hatte, dass sie den letzten Wunsch Annas erfüllen würde, waren sie und Dr. Kirchner folgendermaßen übereingekommen. Julia sollte zurück nach Frankfurt fahren, dort den Umzugsdienst, die letzten Anweisungen erteilen und auf ihrem Weg nach Luzern die Urne bei ihm abholen. Die letzte Nacht vor ihrem Abflug hatte sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Gregor in dem noch kahlen und ohne die restlichen Möbel viel zu großen Penthouse verbracht. Wie immer waren sie in ein teures Restaurant essen gegangen, um über seine neuesten Ergebnisse im Bereich der Keimzellforschung zu sprechen. Bald würde auch sie ein Teil seines Laborteams sein. Nachdem sie miteinander geschlafen hatten, war er nach einem kurzen Abschied früh ins Institut gefahren. Er wüsste nicht, ob er es noch pünktlich zum Flughafen schaffen könne, hatte er Julia ins Ohr geflüstert, ihr einen Kuss auf die Wange gedrückt und eine gute Reise gewünscht. Sie war noch einmal eingeschlafen, hatte sich vor dem Duschen einen starken Kaffee gemacht und sich mit dem heißen Getränk auf den Barhocker in der Küche gesetzt. Von hier aus konnte sie durch die große Glasfront weit über den idyllisch vor den Bergen liegenden Vierwaldstätter See blicken und nachdenken. Plötzlich war Julia aufgestanden, wobei sie beinahe einen Teil des Kaffees verschüttete und zu den Kisten aus dem Haus ihrer Mutter geeilt, die sie noch am Vortag gemeinsam hoch in die Wohnung geschleppt hatten. Im ersten Karton war sie auf eine Vielzahl ungeöffneter Briefe gestoßen, die allesamt die Handschrift ihrer Mutter trugen. Sie waren an eine ihr unbekannte Person in Rio de Janeiro adressiert. Auf den Umschlägen hatte sie den Poststempel Entrega Now Realizada lesen können, was bedeutete, dass die Sendung in Brasilien aus irgendeinem Grund nicht angenommen worden war. Julia hatte die Briefe in Luzern nicht öffnen oder lesen wollen. Es gab noch genug zu tun, bevor sie am Abend ihren Swissair-Flug nehmen würde. Allerdings steckte sie einige der schon leicht modrig riechenden hellblauen Umschläge in ihr Handgepäck. Nun trat sie aus dem klimatisierten Flughafengebäude ins Freie, wobei sie einen Schwall tropischer Hitze empfing, der ihr sogleich den Schweiß aus den Poren trieb. Julia war für das brasilianische Klima viel zu warm gekleidet, doch bei ihrer Abreise in Luzern war es noch tiefster Winter gewesen. Während sie wie die anderen Reisenden auf eines der Taxis wartete, die in wahnwitzigem Tempo vorbeipreschten, zog sie sich rasch den Blazer aus. Sie versuchte, das Kleidungsstück in die Umhängetasche zu stopfen, was ihr aber nur mit Mühe gelang, da die Urne einen Großteil des verfügbaren Platzes einnahm. Mist, beklagte sie sich, erschrak jedoch sogleich und war froh, dass man ihr Deutsch hier wohl nicht verstand. Jetzt musste sie sich aber dringend nach einem Fahrzeug umsehen. Ihr Blick wanderte über die Reihen gelber Autos, deren Fahrer gelangweilt an den Türen lehnten und laut gestikulierend miteinander sprachen. Wahrscheinlich warteten sie, bis ihre Wagen in den Genuss kamen, einen der Touristen ins Stadtzentrum fahren zu dürfen, dachte Julia. Plötzlich fuhr sie herum. Ihr Koffer. Wo befand sich das Gepäckstück? Gerade eben hat es noch neben ihr gestanden. Sie hatte sich keinen Meter davon entfernt, war nur für einen kurzen Moment abgelenkt gewesen, als sie die Jacke in die Tasche räumte. Das konnte nicht sein. Ihr wurde flau im Magen. Was für ein Beginn. Kaum angekommen und schon bestohlen. Alle Vorwarnungen, die man ihr zu Hause erteilt hatte, als sie ankündigte, nach Brasilien zu reisen, wurden ihr jetzt wieder bewusst. Brasilien! Das wäre eines der Länder mit der höchsten Kriminalitätsrate der Welt. Wahrscheinlich würde sie schon in der ersten Nacht in Rio de Janeiro eine ihrer Nieren verlieren, hatte man ihr zu bedenken gegeben. Diese Lateinamerikaner würden für Geld doch alles tun, so arm, wie sie alle waren. Sie hatte sich maßlos über diese Übertreibung aufgeregt. Vielleicht war sie auch gerade aus diesem Grund nach Rio gereist, um zu beweisen, dass das Herkunftsland ihrer Mutter mitnichten den Ruf verdiente, den man ihm in Europa zuwies. Nun war sie selbst ein Opfer geworden. Ein lautes, unablässiges Hupen ließ sie zum Taxistand weiter hinten schauen. In zweiter Reihe, hinter den knallgelben Wagen, parkte ein leicht zerbeultes Auto, aus dessen offenem Fenster ein junger Mulatte herauswinkte. Meint er sie? Jetzt öffnete er die Beifahrertür und deutete immer noch hupend auf ein Objekt, das sich auf dem Sitz neben ihm befand. Ihr Koffer. Julia wurde heiß vor Schreck. Was wollte der junge Mann? Wie konnte er einfach ihr Gepäck an sich nehmen? Ohne auf die anderen Reisenden zu achten, lief sie hinter den Taxis durch und stand vor dem belustigt grinsenden Fahrer, der vor Julias Nase die vordere Tür zuwarf und ihr ein Entra, por favor, zurief. Auf diese Weise lernt Julia den Taxifahrer Marcos kennen, einen Lebenskünstler, der ihm auch im weiteren Verlauf der Geschichte hilfreich zur Seite stehen wird und dabei helfen wird, das Schicksal ihrer Familie aufzuklären. Ich selbst kam im örtlichen Winter nach Rio und dieser Winter in Brasilien gleicht eigentlich einem warmen deutschen Sommer. Und natürlich zog es mich gleich an einen der Atlantikstrände und dann stand plötzlich ein Verkäufer neben mir, der selbst gemixte Öle verkaufte, schüttelte den Kopf und sagte, was tust du hier? Und dann schaute ich mich um und tatsächlich hunderte von Metern war ich die einzige Sonnenhungrige, denn die 24 Grad Celsius waren den Einwohnern Rios, den Cariocas, viel zu kalt für ein Sonnenbad. Setzte er sich zu mir, weil er keine anderen Kunden hatte und schrieb mit seinen Fingern Wörter in den Sand, um mir Portugiesisch beizubringen. Und so sind einfach die Brasilianer lieb, offen und hilfsbereit und deshalb liebe ich sie und das Land auch so sehr. Nun möchte ich Ihnen noch die dritte Person, den dritten Protagonisten vorstellen. Es handelt sich um Benicio, einen jungen Mann aus den Bergen Nordportugals. Ende des 19. Jahrhunderts ist das Leben nicht einfach für einen unehelichen Sohn eines Bauernmädchens. Scheinbar ist sein Schicksal vorgezeichnet, doch er kennt ein Geheimnis, das ihm zu einem besseren Leben verhelfen kann. 21. November 1880. Das Stadthaus der Da Silva in der Beixa wirkte mit seiner glatten Marmorfassade und den symmetrischen Säulenreihen abweisend und respekteinflößend. Jedem Fremden sollte es einen unmissverständlichen Eindruck von der Macht und dem Einfluss, den die Familie schon seit Generationen in Lissabon ausübte, vermitteln. Auch Benicio, der nun schon mehr als eine Stunde auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand und darüber nachdachte, wie er sein gewagtes Vorhaben in die Tat umsetzen könne, betrachtete es ehrfurchtsvoll. Wie sollte er es anstellen, mit dem Patrão selbst zu sprechen? Wahrscheinlich würde ihm bereits der Torwärter einen Tritt versetzen und ihn mit ein paar lauten Flüchen davonjagen. Doch er musste ins Haus, denn sein ganzes weiteres Leben hing davon ab, ob er jetzt erfolgreich war oder nicht. Vor wenigen Wochen, genauer zwei Tage nach aller Seelen, war seine Mutter Leonor beigesetzt worden. Zwar war sie noch jung an Jahren gewesen, doch hatten die harte Arbeit und die Einsamkeit ihr schon früh die Kraft geraubt. Ihr Tod war ein harter Schlag für Benicio, da die Mutter infolge seiner unehelichen Geburt der einzige Mensch war, dem er etwas bedeutete. Im kleinen Bergdorf São Tomé achteten die Leute sehr auf einen sittenstrengen, gottesfürchtigen Lebenswandel und grenzten jeden, der ihren Moralvorstellungen nicht entsprach, mit aller Härte aus. So hatte ihn schon als kleiner Junge all ihre Verachtung getroffen. Die anderen Kinder durften nicht mit ihm spielen, nannten ihn Bastard oder spuckten vor seine Füße. Dies änderte sich erst ein wenig, als er die Schule in Santo Tirso besuchen konnte. So überraschte es ihn sehr, als ihn vor einigen Jahren der Dorfpfarrer zu sich gerufen und auf seinem Karren in die nahe Kreisstadt gebracht hatte, wo er sich im Lateinkolleg vorstellte. Unter der Woche war er von nun an in Santo Tirso zur Schule gegangen und hatte immer am Wochenende seinen beschwerlichen Heimweg angetreten, um die Mutter zu besuchen. Bis zu diesem Herbst war es so gegangen. Doch plötzlich erkrankte die Mutter schwer. Der üble Husten, der sie schon lange plagte, verschlimmerte sich, was Benicio auf die Feuchtigkeit im alten Haus zurückführte, das sie beide seit seiner Geburt bewohnten. Schließlich spuckte sie Blut, wurde immer schmaler und verschied bald darauf. Unbewusst ballte er die Fäuste, bis sich die Fingernägel scharf in seine Handflächen bohrten. Er durfte sich jetzt nicht gehen lassen. Nein, er hatte schon genug um die Mutter geweint. Nun musste er stark und selbstbewusst auftreten. Noch einmal tastete er nach dem wichtigen Schriftstück in seiner Hosentasche, wie er es bereits 100 Mal auf dem langen Weg von Porto nach Lissabon getan hatte. Sie war noch da, seine Versicherung für ein besseres Leben. Zufrieden lächelte er in sich hinein. Mit wohlgesetzten Schritten ging er hinüber zum Palast der da Silva und betätigte den Türklopfer, über dessen lauten Ton er im ersten Augenblick erschrak, dann aber eine aufrechte Haltung annahm. In Kürze würde sich seine Zukunft entscheiden. Am Tag nach der Beerdigung hatte ihn der Pfarrer zu sich kommen lassen und ihn gefragt, was er nun anfangen wolle. Benicio hatte dem Gottesmann gegenüber auf einem einfachen Holzstuhl gesessen. Vor dem älteren Mann lag ein großes, lederbezogenes Buch, in dem dieser immer wieder konzentriert las, während er sich mit knappen Worten mit Benicio unterhielt. Da dieser zu weit vom Schreibtisch entfernt saß, nahm er nur lange Reihen von Zahlen wahr, hinter denen in fein säuberlicher Handschrift etwas für ihn Unleserliches geschrieben stand. »Junge, nun bist du also allein auf der Welt«, stellte der Priester fest. Benicio schluckte, gestattete sich aber nicht, an seine gute Mutter zu denken, die er bereits schrecklich vermisste. »Was soll nun aus dir werden?«, fragte der Geistliche. »Ich könnte doch ein Handwerk erlernen«, Herr Pfarrer, schlug Benicio stotternd vor. Der andere schüttelte den Kopf. »Als Bastard nimmt dich hier niemand. Diesen Makel wirst du niemals los, mein Sohn.« Obwohl er es gewohnt war, beschimpft zu werden, traf ihn diese Abwertung erneut. Vor Wut presste er die Zähne zusammen und ballte die Hände zu Fäusten, wobei er hoffte, dass der Kirchenmann davon nichts mitbekam. »Nein, mein Junge, da bleibt nicht viel. Der einzige Ausweg erscheint mir das Priesterkolleg in Porto. Dort würdest du Aufnahme finden und hättest dein täglich Brot. Lesen und schreiben kannst du ja, glücklicherweise.« Benicio fuhr der Schreck in die Glieder, denn er konnte und wollte kein Diener der Kirche werden. Für sein Leben hatte er andere Ziele. »Ja, richtig«, sprach der Dorfpfarrer weiter. »Das wäre die beste Lösung. Hier in Sao Tomé kannst du jedenfalls nicht bleiben. Das verstehst du doch sicher.« Und er lächelte ihn süßlich an. Benicios Mund war vor Ärger trocken geworden. Das hatte sich der Alte so gedacht. Auf diese Weise würde der Priester 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber nicht mit ihm, schwor er sich. Zu seinem großen Erstaunen hatte ihn der Pförtner in das luxuriöse Haus gelassen und durch den Paggio zu einer großen, geschwungenen Treppe geführt. Hier, in diesem mit feinsten Wandfliesen versehenen Empfangssaal, sollte er warten, bis der Impregado den Hausherrn benachrichtigt habe. »Also, der Priester aus Sao Tomé schickt dich. Du hast eine wichtige Nachricht für den Don«, fasste der Mann noch einmal zusammen. Benicio bejahte und war froh, dass ihm in dem düsteren Raum die Gesichtsröte nicht anzusehen war, die seine Aufregung verriet. Ein richtiges Paradies war das hier. Er hörte einen plätschernden Springbrunnen im Innenhof und entdeckte weiter hinten eine Volière. Daneben waren bequeme Sofas und Sessel aufgereiht, die wohl als Sitzgelegenheit für die Damen des Hauses gedacht waren. Vom Lärm und dem Verkehr auf der Straße bekam man im Paggio nichts mit. Mit Wehmut erinnerte er sich an die einfache Behausung, in der er mit seiner Mutter jahrelang gelebt hatte. Gerade im Winter war es in dem zugigen Steinhaus oben in den Bergen oft unerträglich kalt geworden. Zwar gab es immer genügend zu essen und auch für seine Kleidung und die Schulutensilien stand Leonore Geld zur Verfügung, aber als wohlhabend konnte man ihr Leben gewiss nicht bezeichnen. Oft hatte er sich gefragt, wie sie es wohl schaffte, finanziell über die Runden zu kommen, denn eine Arbeit gab man ihr als ledige Frau nicht. Seitdem er beim Pfarrer gewesen war, kannte er jedoch den Grund hierfür. Die Unterredung mit dem Gottesmann war jäh unterbrochen worden, als Gomez, der Krämermeister, auftauchte und ihn wegen der Hochzeit seines ältesten Sohnes sprechen wollte. Daraufhin verließ der Geistliche das Studierzimmer und ließ das Buch offen auf dem Pult liegen. Von Neugier gepackt war Benicio aufgesprungen und hatte sich schräg neben den großen Eichenschreibtisch gestellt, um das Geschriebene zu studieren. Zuerst hatte er nichts mit den vielen Zahlen anfangen können, doch dann verstand er, dass hier monatliche Zahlungen in Reis aufgelistet waren. Exakt und penibel hatte der Pfarrer Einnahmen und Ausgaben notiert und ganz oben auf der Kopfseite der Blätter stand Leonor, der Name seiner Mutter. Nachdem er in Abwesenheit des Pfarrers zwei Seiten aus dem Buch herausgerissen und diese unter seinem Hemd versteckt hatte und mit einer Entschuldigung, dass er sich alles noch einmal überlegen wolle, heimzueilen, packte er sein Bündel, warf noch einen letzten wehmütigen Blick in die karge Wohnstube, in der...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.